Nachdem ich mein Nachthemd angezogen hatte, band ich mir das Tuch zu fest um den Kopf, spürte, dass sich heftige Kopfschmerzen anbahnten und entfernte es rasch wieder. Pock, 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 klopfte es an der Tür, als ich Zahnpasta auf die Bürste drückte. Die Klinke wurde ungeduldig heruntergedrückt, bevor ich Zeit hatte zu antworten. Die Mädchen diskutierten wieder und wieder. War es besser, wenn ein fremdes Objekt durch die Tür oder durchs Fenster kam? Ich schloss meine Tür jetzt nicht mehr ab, um wenn nötig fliehen zu können. Ntombi trat ein. Sie stand in der Tür und holte tief Luft. Ihre Augen funkelten rot im Licht, das durch den Spalt zwischen den Vorhängen fiel. »Packt euch nach Haus, ihr Tagediebe! Fort!« setzte ich an und tauschte die Zahnbürste gegen den kleinen, ledergebundenen Shakespeare aus, den Maiguru aus dem Schrein ihrer akademischen Bücher in ihrem Schlafzimmer genommen und mir vererbt hatte, in ihrer Aufregung, weil ich wie sie diese alte englische Literatur studierte. Ich hielt das Drama meiner Besucherin hin. »Ist dies ein Feiertag?« zitierte ich. Ntombi rauschte an mir vorbei. »Ich habe beschlossen«, sagte ich großzügig, »einfach am Anfang anzufangen. Ich kann genauso gut das ganze Stück auswendig lernen.« Um es ihr zu beweisen, fuhr ich fort, »nicht ohne ein Zeichen der Hantierung dürft umhergehen.« Die Worte schmeckten gut auf meiner Zunge, gewürzt mit der Erinnerung an meinen mittleren Reifetriumph. Und während es unwahrscheinlich war, dass ich Tracy in den naturwissenschaftlichen Fächern mit meiner Gedächtnisleistung würde übertreffen können, war ich dank der wöchentlichen Sitzungen mit Ntombi ausreichend revitalisiert, um zu glauben, dass ich dieses Mal die Englisch-Trophäe würde ergattern können. Ohne zu antworten, setzte sich Ntombi Seto an den Tisch, einen Arm auf die Rückenlehne des Stuhls gestützt. Anfänglich legte sie den Kopf auf einer schlaffen Faust ab. Kurz darauf senkte sie die Stirn auf die Tischkante. »Welch Gewerbe treibst du? Sprich!« rezitierte ich weiter und wartete angesichts meines erstaunlichen Gedächtnisses auf das ehrfurchtsvolle Lächeln meiner Klassenkameradin, mit dem sie mir den Beifall zollen würde, nachdem ich so gierig verlangte. Sie atmete laut aus, aber sie regte sich nicht und war ruhig den Blick auf den Boden gerichtet. Murrte sie noch einmal, und als sich der Laut einen Weg aus ihr herausbahnte, hob sich ihre Brust, als würde sie unter Krämpfen leiden. Endlich schaute Ntombi auf und verschränkte die Arme vor der Brust wie einen Schraubstock. Tss! Ha! Ihre Lippen zogen sich zurück, sie lächelte auf abstoßende Weise und schüttelte den Kopf. Selbstverständlich nahm ich an, dass sie über mich lachte, und hörte mitten im Satz auf zu rezitieren. Denn es war ein unverständlicher und verwunderlicher Verrat. Waren Monate der Freundschaft einfach eine List, um mich mit diesem neuen, bösartigen Lachen zu demütigen? Aha, ja, hehe, ja. Das Kichern hörte nicht auf. Ntombi blickte auf und in ihren Augen funkelte Hass wie ein Dämon. Hast du sowas schon mal gesehen, Tambo? Hehe. Hast du jemals an so etwas Böses auch nur gedacht? Der Laut, der sich ihr jetzt entrang, war ein Schluchzen. Ih, hihi, wie kommt man auf so eine Idee, es an den Füßen zu halten, kopfüber, seinen Kopf ins Wasser zu tauchen? Ein Baby. Sie war erst 9 Monate alt. Ihre Stimme war so gebrochen wie der kleine Körper. Sie war schon voller Wasser. Sie hatten sie schon ertränkt. Aber sie haben sie noch gegen den Felsen geschleudert, als würden sie Rukvesa dreschen. Die älteren Geschwister. Die Terroristen. Ich sank aufs Bett, entsetzt und kaum mehr atmend. Hihi, sie haben gesagt, dass meine Tante Terroristen Essen gibt. Meine Tante. Oh, meine arme Tante, rief meine Mitschülerin. Ja, sie hat geredet. Wegen dem, was sie mit dem Baby getan haben. Aber es war zu spät. Meine kleine Cousine war tot. Einfach tot. Hihihi. Dann haben sie Wana Mukoma gefangen genommen. Niemand spricht davon, was sie mit ihnen gemacht haben. O Tambu Kani. Ntombis Leid fuhr die Krallen aus, sodass ich zur Wand zurückwich. Dann hat meine Tante sich umgebracht. denn wenn es so ist, kann man nicht mehr leben. Aber sie sind zurückgekommen und jetzt auf meinem Hof. Mein Sekuro, meine Mbuya, Baba Munini, Cousins. Niemand lebt mehr. Baba wollte dorthin mit Mai, doch es gab eine Straßenblockade. Der einzige Grund, warum Mai und Baba noch am Leben sind, ist, dass die Leute von der Armee gesagt haben, sie müssen umkehren. Wir mussten uns an den Händen halten und die Tränen fließen lassen. Und wir wussten nicht, wessen Finger von wessen Leid nass wurden. Ich glaube, wir waren zu jung und nicht ausreichend schmerzerfahren für diese Geschehnisse. Es ist eine Kurve. Man erreicht den Scheitelpunkt und dann geht es bergab. Ntombi und ich stiegen noch hinauf. Sie schauderte mit einem tiefen, stockenden Atemzug. »Herren des Lebens«, sie kicherte. »Doktoren des Lebens. Dafür halten sich diese Leute.« Sie grinste wie ein Totenschädel. »Tss! Aber sie sind Doktoren des Todes.« »Daddy's gone to fight for the green and white.« Die Popmusik dröhnte durch den Flur. Ich legte den Kopf auf das Kissen und fühlte mich unermesslich müde. Ntombi saß reglos da. Als das Lied zu Ende war, schüttelte sie den Kopf. Dann blickten ihre roten Augen wieder auf. »Mord«, setzte sie an. Ihre Lippen bewegten sich leidenschaftlich, aber ihre Stimme war leise. »Mord«, wiederholte Ntombi unhörbar leise unter der Musik. »Wird so zur Sitte werden. Und so gemein das Furchtbarste, dass Mütter nur lächeln, wenn sie ihre zarten Kinder Geviertheit von des Krieges Händen sehen.« Nach dem Ende des Zitats fragte sie, »Soll ich weitermachen? Willst du noch immer lernen? Vielleicht ist es besser, wenn wir den Shakespeare jetzt durchgehen, Tambo. Sonst, was dort gesagt wird, hätten wir es sonst gewusst? Aber Tambo, jetzt wissen wir, dass wir aufhören müssen zu lächeln.« Ich nickte, klammerte mich an die Worte und dachte nur daran, was sie mir in der Abiturprüfung einbringen würden und nicht an den Sinn, von dem sie sprach. In diesem Augenblick kündigten sich im Gemeinschaftsraum leise mit einem Tralalala, lalalalala die Nachrichten an. Um die Selbstbeherrschung nicht zu verlieren, erinnerte ich mich daran, dass es nur das Radio war. Im Fernsehen sah man, worüber der Radiomoderator sprach. Fliegen, die um Eiter getränkte Löcher schwirrten, die zuvor gesehen hatten, während sich die Nasenflügel darunter vergeblich blähten und die Lippen sich bewegten, sodass man dachte, sie würden beten, weil man keine Worte hörte. Jedenfalls hielt niemand das Mikrofon an die Münder der Verstümmelten. Der Sprecher drehte sich um und erzählte es im letzten Satz. Im Fernsehen sah man Leute auf Viehwagen, die Hände an die Stangen, hoch über ihrem Kopf gebunden, in einer Geste, als würden sie beten, wie die betenden Hände auf den Kupferplaketten, die in Mickels und O'Kays und Kingstons verkauft wurden. Ihre Köpfe hingen in einem unmöglichen Winkel zwischen den Schultern, deren Blätter wie Flügel gespreizt waren. Alles daran erinnerte an Darstellungen der Geißlung Christi in den Bibliotheksbüchern. Obwohl man lieber nicht sah, suchte man die Bilder, die Berichte genannt wurden. Denn wenn es nicht Mr. Swanepoel war, war es die eigene Schwester. Und wenn nicht sie, dann Tombis Mainini. Nach diesem Abend sprachen Tombi und ich nicht mehr oft miteinander. Nicht einmal, wenn wir gemeinsam im Speisesaal saßen oder in Flüsternähe im Englischunterricht. Unsere Lernsitzungen hörten auf, als hätte sie eine stinkende Last in meinem Zimmer abgeladen, sodass es kein Ort des Behagens mehr für sie war. Sie verbrachte mehr Freizeit im Flur der Juniorinnen, und wenn sie von dort zurückkam, sagte sie erschöpft zusammen. Es war mir mehr oder weniger gleichgültig. Ich legte öfters merkwürdiges Verhalten an den Tag, verstand jedoch diese neuen Anfälle nicht. Ich brauchte eine Stunde, um einen Monolog zu meistern. Blickte ich auch nur kurz auf die Kiefern- und Akazienplantagen hinaus, hatte ich 2 Minuten später bereits jedes Wort vergessen. Und wenn ich wieder von vorn anfing, tat ich es unter Weinkrämpfen. Elftes Kapitel. Man sehnte sich nach Erleichterung, wenn es so war. Nach einem Ausweg aus der Welt, die die Europäer in einem so anstrengenden Muster woben. Nach Flucht an einen Ort weit weg, wo die Menschen wohlwollend und freundlich waren und durch Konsens alle, auch Frauen und Kinder, einbezogen waren. Aber die Fantasien eines Mädchens waren unwirksam. Die Tage vergingen ohne große Option. Es gab viele Schülerinnen, die im Abiturjahr nicht nach Hause zurückkehren konnten, weil ihr Zuhause übernommen worden war. Besetzt, sagten die Mädchen. Die Stimme Simbabwes in Baba Mukuros Radio, die von Maputo aus sendete, sagte: befreit. Im Gemeinschaftsraum wurde gegen Ende des Schuljahrs mehr als sonst geflüstert und geweint, als wir Sacred Heart verließen, um nicht zurückzukehren. Angela, die in diesem Jahr Schulsprecherin war, und Tracy kamen heim in Bungalows in Hatfield und Mabel Rain, weit weg von den vertrauten Gerüchen, mit denen sie aufgewachsen waren, und ihren Kindheitserinnerungen. Tambuzai, sagte Baba Mukuru, als er mich abholte. In Feierlaune, wenn auch gedämpft, hatte mein Onkel meiner Tante gestattet, ihn zu begleiten. Tambuzai, du hast das Abitur geschafft. Er nickte mir zufrieden im Rückspiegel zu, als wir durch Umtali fuhren, vorbei an dem Postamt, vor dem die Schlangen nicht mehr nach Schwarz und Weiß getrennt waren. Gut gemacht. Wir sind stolz auf dich, meine Tochter. Ja, Eltern sind sehr stolz, wenn sie eine Tochter wie dich haben. Und wie Nyasha, sagte Mai Guru, bestrebt, dem Kind, das sie geboren hatte, Anerkennung zu verschaffen. Doch mein Onkel war so darin vertieft, mich zu loben, dass er sie nicht hörte. Du bist eine wunderbare Tochter, Tambuzai, fügte er erfreut hinzu. Da deine mittlere Reife so ausgezeichnet war, bin ich sicher, dass deine Abiturergebnisse uns nicht enttäuschen werden. Ein paar Meter vor der Inyanga-Kreuzung befand sich eine Straßensperre auf dem Asphalt, wie ein Gerinnsel in einer lebenswichtigen Ader. Überall standen Leute um verbeulte Busse, die mit Gewehrkolben an den Straßenrand dirigiert worden waren, und um uralte Peugeots, die noch die Strecken nach Watsomba und Nyanga fuhren. Straßen, die mit Mbambaira verseucht waren. So verlachten wir den Krieg. Als wäre er eine Fülle, in dem wir Landminen Süßkartoffeln nannten. Guten Tag. Guten Tag, Offizier, Sir. Baba Mukuru blieb gut gelaunt, weil er nicht weiter auf die Armeelastwagen geachtet hatte, während er von meinen Leistungen sprach. Ein Mann im Tarnanzug mit rotem Gesicht blickte durchs offene Seitenfenster. Chitupa, forderte er. Baba Mukuru fummelte in seiner Tasche herum, brauchte ein paar wohlberechnete Sekunden länger als nötig, bevor er ihm das dicke Stück Papier reichte. Der Soldat betrachtete es, wendete es hin und her und bemerkte, als spräche er mit sich selbst: Aha, Sie sind es also. Sie sind der Direktor Sigauke. Mai Guru ballte die Fäuste im Schoß. Ja. Baba Mukuru nickte und fügte hinzu: Ja, Sir, und lächelte. Ich möchte in Ihren Kofferraum schauen, beschloss der Soldat. Baba Mukuru holte Luft, um etwas zu sagen. Ein zweiter Soldat, ein Gewehr vor der Brust wie einen dritten Arm, stellte sich hinter den ersten. Baba Mukuru sah den Dazugekommenen kurz an, öffnete die Tür und ging nach hinten. »Was ist da drin?«, fragte der erste Soldat und blickte auf meinen Koffer und meine Blechdose für Süßigkeiten. »Die Sachen gehören ihr.« Baba Mukuru nickte mir zu. Er schluckte und fuhr widerwillig fort. »Sir, wir bringen Sie von der Schule nach Hause. Dort ist das Schuljahr schon zu Ende. Sie haben keinen Zeitplan wie wir in der Mission. Sie haben schon Ferien.« Der Soldat ging nach vorn, um zu sehen, wer im Wagen saß. »Oh, ja.« Sacred Heart. Sein Blick blieb an dem Abzeichen an meinem Blazer hängen. Er kniff die Augen zusammen, während er nachdachte. Das ist eine gute Schule, entschied er. Ich merkte, wie ich ausatmete. Sie lassen Ihrer Tochter eine gute Ausbildung zukommen. Baba Mukuru wurde der Passierschein wieder ausgehändigt. Die Soldaten traten beiseite, als Baba Mukuru den Wagen zurück auf die Straße lenkte. Zwei junge Männer, die mit den Händen am Bus standen, wurden durchsucht und verdrehten die Köpfe, um zu sehen, wer so einfach davonkam aus der Straßensperre, in die sie geraten waren. Mai Guru schaute auf die Jugendlichen, während sie zu kleinen Punkten in der Ferne schrumpften. Hauchte sie bang. Sie blickte noch ein bisschen länger zurück, bevor sie sich ihrem Mann zuwandte. Also, ich habe niemanden erkannt. Ich glaube auch nicht, dass sie uns kennen.
Nein, stimmte Baba Mukuru wie so oft, wenn er mit Maiguru sprach, verneinend zu. Nein, mir kam sie auch nicht bekannt vor, Mai. Kein Grund zur Sorge.
Meine Tante entspannte sich langsam. Baba Mukuru fuhr fort, bevor sie die Fäuste löste.
Selbst wenn diese jungen Männer Leute sind, die beobachten, was vor sich geht. Was haben sie gesehen, das sie erzählen können? Die Soldaten haben mich aussteigen lassen. Ich habe den Kofferraum geöffnet. Was macht es da schon, dass sie mich nicht durchsucht haben? Nein, Mai.
Mein Onkel sprach im Ton tiefer Überzeugung und klang dabei zugleich traurig und wehmütig, sodass sich Maiguru wieder anspannte und nervös wurde.
Nein, Mai, betonte er. Es ist nicht das, was sie sehen. Es ist etwas anderes, das die Leute veranlasst zu behaupten, die anderen wären Verräter.
Das ist es. Es gibt Leute, Maiguru schauderte, die meinen, dass sie diesen Dingen Bedeutung geben müssen. Sie geben Dingen wie diesen Bedeutung. Manche Leute tun das, wie wir wissen, Baba. Es sind Leute, die überall viel reden, ungehemmt reden. Sie sagen pah, pah, auch über das, was es nicht ist, damit sich die Ohren der Leute füllen und ihre Augen verschließen.
Niemandes Augen sind geschlossen, Mai.
Angesichts der Hartnäckigkeit seiner Frau in dieser Sache fühlte sich etwas Empfindliches in Baba Mukuru angegriffen.
»Wenn die Augen also nicht geschlossen sind«, entgegnete er meiner Tante barsch, »und die Leute sehen können, wonach können sie Ausschau halten, um Dinge aufs Tapet zu bringen, die nicht weiterhelfen? Wir wollen ebenfalls nicht ungehemmt reden, Mai. Nicht jeder kann damit umgehen, wenn ihm von den Dingen erzählt wird, die heutzutage passieren.«
»Wie auch immer«, Maiguru schwankte zwischen Versöhnung und einer milderen Variante ihrer Offensive. »Es stimmt, dass der Bus nach Salisbury unterwegs war. Die beiden können nicht viel zu tun haben in diesem Landesteil. Trotzdem, Baba«, beharrte sie schließlich, »mein Gefühl sagt mir, dass man auch über diese Dinge reden können muss. Jetzt ist eine gute Gelegenheit dafür, weil niemand zuhört, der nicht zuhören soll.«
»Ich verstehe den Sinn nicht, Mai«, wandte Baba Mukuru ein. »Ich verstehe nicht, warum du schlechte Stimmung machst. Mai, so etwas tut eine gute Frau nicht. Die Geister rufen, die eine Familie runterziehen.«
»Ach sie, Baba«, Maigurus Stimme flatterte Richtung Verärgerung. »Wer hat nicht so eine Familie wie die, von der du sprichst? Behauptest du, dass nur eine einzige Familie einen Wert hat? Selbst wenn du von deinem Totem sprichst, dieser Wildkatze, habe ich sie nicht geboren? Ich will damit sagen, dass meine Familie auch wichtig ist.«
Maiguru spannte die Hände in ihrem Schoß wieder an und schaute hinunter auf ihre verschränkten Finger.
Nach der Erwähnung von Totems war klar, dass dieser Streit auch in irgendeiner Verbindung zu mir stand. Ich schaute hinaus zu den nackten schwarzen Hügeln, auf denen nichts mehr wuchs, seitdem die Armee die Deckung der älteren Geschwister zerstört hatte. Es war kaum besser, als meinen Verwandten zuzuhören, die in diesem nicht entzifferbaren Code sprachen, und zu wissen, dass etwas so Schreckliches und Nacktes wie Knochen der Grund für ihre schwelende Feindseligkeit war.
»Wie auch immer«, fuhr meine Tante zunehmend empört fort, nachdem wir einen weiteren Kilometer gefahren waren. »Bist du nicht selbst eine Bonga? Wenn dieser Bonga etwas passiert, wer wird dann jemanden rufen? Wo werden sie suchen? Und wissen wir nicht, dass dieser Tage immer etwas passiert? Schau nur, was nebenan passiert ist, bei den Samungus.«
In streitlustiger, desillusionierter Hektik spuckte Maiguru den Namen unserer Dorfnachbarn aus. Ich drückte die Nase ans Fenster, zwang mich, nichts zu hören und mich an nichts zu erinnern. Oh nein, nicht die Samungus. Der Hof der Samungus war näher als die Lichtung der Geria. Wie viele hatten ihr Blut schon verloren, vergossen auf dem Boden, auf dem sie schliefen? Wie viele von Maden befallene Gliedmaßen lagen auf der Erde, die die Familie bewirtschaftete? Und waren diese Körperteile so groß wie Netzais, größer oder so klein wie die von Tombis Cousine? Der Versuch, es auszublenden, machte es schlimmer, verursachte zu viel Nachdenken. Ich hielt Ausschau nach etwas Vertrautem.
Aber der Kiosk bei Alpha Estate, wo Baba Mukuru die Orangen für mich gekauft hatte, war nicht mehr da. Und ich fragte mich, ob der Farmer noch lebte oder seine Überreste für ein Racheritual fortgeschleppt worden waren. Es war ein schrecklicher Gedanke, dass die Leute taten, was sie taten, so wie ich zum Stricken gefahren war und die Soldaten Leute in Bussen durchsuchten, aufgrund fundamentaler Überzeugungen. Es war also viel besser, sich Maigurus Bitterkeit und Verzweiflung anzuhören. Zumindest konnte ich sie später um Erklärungen bitten. Deswegen glaube ich, dass sie es erfahren muss. Sie ist kein Kind mehr, sagte Maiguru und umriss ruhig, aber entschlossen ihre Position. Für den Fall, dass etwas passiert oder zu passieren droht, ist es nicht besser zu wissen, was eintreten wird, als aufzuwachen und dann zu merken, dass du schon längst damit konfrontiert bist? Mai, sagte Baba Mukuru und drehte den Spieß um. Wenn du sagen willst, dass du weißt, dass etwas passieren wird, dann ist es besser, wenn du es mir nachher erzählst, wenn es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Das Mädchen ist müde, Mai. Sie hat gerade die Abiturprüfungen gemacht, und das in vielen Fächern. Du weißt, wie viel Tambuzai immer für die Prüfungen gelernt hat. Worüber wir jetzt mit ihr sprechen sollten, ist der Weg, den sie einschlagen will und wo sie sich für eine weitere Ausbildung bewerben will. Ja, Tambuzai. Mein Onkel neigte den Kopf ein wenig zurück, beide Hände am Lenkrad. Er gehörte zu den Fahrern, die sich nur auf die Straße konzentrierten. Mathematik, Biologie, Chemie. Mit dieser Fächerkombination kannst du viel anfangen. Du bist nicht wie wir, deine Tante hier und ich. Uns wurde nicht geraten, welche Fächer man belegen sollte, um ein gutes Leben zu haben. Du weißt es jetzt besser als wir und hast alles noch vor dir. Du kannst Ingenieurin oder Apothekerin werden oder Ärztin. Hast du schon nachgedacht, was du machen willst? Das sind alles gute Berufe mit guten Gehältern, sagte mein Onkel begeistert und aufmunternd. Und er tat so, als ob ich den Streit zwischen ihm und meiner Tante nicht mitbekommen hätte. Ich streckte mich auf dem Rücksitz aus. Ja, Baba Mukuru, darüber habe ich lange nachgedacht, log ich. Ich habe mich beworben. Ich hoffe, dass ich ein Stipendium bekommen werde, um Ingenieurwissenschaft zu studieren. Auf der Fensterscheibe war ein Fleck, wo ich meine Nase platt gedrückt hatte. Ich wischte ihn mit dem Ärmel meines Blazers weg. Mach den Blazer nicht schmutzig, Tambuzai. Die Reinigung ist teuer, mahnte mich Maiguru scharf. Baba Mukuru strahlte in den Rückspiegel. Siehst du, Mai? Bald wird Tambuzai für ihren Beruf studieren. Sie wird in die Stadt gehen. Wenn sie Glück hat, wird sie in Übersee angenommen. Der British Council wird ihr ein Stipendium geben. Sie wird das alles hinter sich lassen. Und nach ihrem Abschluss wird alles vergessen sein. Jeremiah und Mainini werden gut leben, wenn Tambuzai zurückkommt. Was ihre Herzen in Aufruhr versetzt, wird verschwinden wegen der guten Arbeit ihrer Tochter. Maiguru konnte ihren Widerstand angesichts des vielen Geredes über Ausbildung und akademische Leistung nicht länger aufrechterhalten. Sie fragte mich nach meinen Prüfungen und ich musste lügen, dass mir alles vollkommen klar gewesen sei aufgrund der hohen Qualität von Angelas Notizen. »Ja, ja, Tambuzai«, sagte Baba Mukuru höchst zufrieden, als wir an der Mission ankamen. »Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich weiß, dass wir das viele Geld nicht umsonst für dich ausgegeben haben.